Jeju, die Insel der Taucherinnen. Ein Beitrag von 280 Countries. Jeju ist eine sehr fruchtbare subtropische Vulkaninsel im ostchinesischen Meer vor der Küste von Südkorea. Sie hat knapp die Größe Teneriffas und ist von Seoul in einer guten Flugstunde erreichbar. Folgen Sie mir in die Heimat der Hanjeo, der Taucherinnen von Jeju. Die Nordküste mit der Provinzhauptstadt Jeju City. Sechster Tag. Ich habe meinen Besuch in der Hauptstadt Seoul beendet und bin mit der U-Bahn zum Flughafen Gimpo gefahren. Der Flug nach Jeju mit Asiana Airlines, dem Partner der Lufthansa, dauert eine gute Stunde. Ich habe einen Mietwagen gebucht und erhalte den Schlüssel und die Papiere für einen weißen Hyundai Avant i ausgehändigt. An der Ausfahrt des Flughafens begrüßt mich schon der erste Steingroßvater. Das sind Steinskulpturen aus schwarzer Lava, die einen freundlichen Alten darstellen und Schutzgötter sind. Sie sind auf der Insel an jedem Ortseingang zu finden. Hier an der Nordküste liegt die Provinzhauptstadt Jeju City mit ihrem Fährhafen. Westlich davon steht der Yongduam-Felsen an der Küste, eine Basaltformation, die wie ein Kopf mit einem offenen Schlund aussieht. Die Mitte der Insel mit dem höchsten Berg Südkoreas. Ich verlasse die Nordküste und fahre hinauf bis zur Raststätte Hill Rest 1100 auf 1100 Meter Höhe am Hang des Hallasan gelegen. Der nicht mehr aktive Schildvulkan ist mit 1950 Metern Höhe der höchste Berg Südkoreas und eines der drei Gebiete auf der Insel, die zum UNESCO-Weltnaturerbe zählen. Vom Parkplatz aus führen einige Wanderwege in den Nationalpark hinein. Der Süden mit den Ferienresorts. Ich fahre weiter in Richtung Süden. Die Landschaft ist durch den Vulkanismus sehr fruchtbar. Im subtropischen Klima gedeihen Südfrüchte hervorragend. Überall hängen gelbe und orangefarbige Zitrusgewächse an den Bäumen. An Verkaufsständen werden frische Orangen, Mandarinen und Pampelmusen angeboten. Auf den Feldern blüht der Raps und schon bald taucht die Südküste am Horizont auf. Wenig später erreiche ich das Chungmoon Resort. Ich habe mir ein Zimmer im luxuriösen Hyatt Regency Hotel direkt an der Steilküste reserviert. Wie alle Häuser dieser Kette finde ich auch hier einen hohen lichten Innenhof vor mit Teichanlage und Grünpflanzen, die sich über die Stockwerke hinaufranken. Ein gläserner Aufzug bringt mich in die siebte Etage. Mein Zimmer ist sehr groß mit Schreibtisch, Sessel und Sofa, Barschrank mit Kaffeemaschine und einem Balkon mit seitlichem Meerblick ausgestattet. Zum hellen Sandstrand führt ein Pfad hinunter, der von großen Pinien beschattet wird. Am Ende der Bucht ragen Klippen ins ostchinesische Meer. Sie bestehen aus vielen hochaufragenden eckigen Basaltsäulen. Zum Abendessen im Panorama-Restaurant lasse ich mir eine frisch vor der Küste gefangene rosafarbene Meerbrasse schmecken. Die Westküste mit dem Fischereihafen Halim. Siebter Tag. Heute fahre ich die Westküste entlang. Als erstes erreiche ich die Yongmyori Coast, ein felsiger Küstenabschnitt mit einer tief eingeschnittenen Schlucht, die zum Meer führt. Hier erlitt der Seefahrer Hendrik Hamel im Jahr 1653 mit dem Schiff des Berwa Schiffbruch. Er war im Auftrag der VOC, der Niederländischen Ostindien-Kompanie, unterwegs. Er und 36 überlebende Holländer wurden festgenommen. Der Präfekt von Jeju ließ Jan Janse Weltefre zum Übersetzen holen, ein Landsmann Hamels, der schon 27 Jahre früher in Korea gelandet war. Der Vorfall wurde auch dem König in Seoul gemeldet. Dieser wollte die Gefangenen am Hof sehen und so verbrachten die Holländer 2 Jahre in Seoul, wo sie zeitweise sogar in der königlichen Garde dienten. Später fielen sie in Ungnade und wurden schließlich in die Provinz verbannt. Nach insgesamt 13 Jahren Gefangenschaft gelang es Hamel 1666 mit 7 Besatzungsmitgliedern in einem Fischerboot nach Japan zu fliehen. Von dort kehrte Hendrik Hamel 1 Jahr später ins Hauptquartier der VOC nach Batavia, heute Jakarta, zurück. So gelangte ein erster, ausführlicher Bericht über Korea nach Europa. Ein Nachbau der Desperva und ein Museum können hier am Strand besucht werden. Auf der Weiterfahrt komme ich an dem Vulkanberg Sangbang mit seinem Höhlensystem vorbei. Wie ein Monolith beherrscht er die Landschaft im Südwesten der Insel. Ein weiterer Vulkan namens Songgak-San liegt direkt an der Küste. Etwas nördlich von einem roten eisernen Leuchtturm aus blicke ich auf die Insel Changwido. Halim ist der größte Fischereihafen an der Westküste. Um die Mittagszeit liegen die Kutter noch dicht an dicht im Hafen. Später werden sie auslaufend und ihre Beute am frühen Morgen anlanden. Im Vulkangebiet am Fuß des Hallasan. Achter Tag. Heute fahre ich an der Südflanke des Hallasan an den Rand des San Gumori-Kraters, der einen Umfang von 2 Kilometern hat. In der Nähe auf den mit Steinwällen, Bad Tam, begrenzten Feldern besichtige ich die Steinwallgräber, Sandam. Einige Kilometer weiter liegt der Einstieg zur Manchangul Lava Tube mit einer Breite von bis zu 23 Meter, einer Höhe von 30 Metern und einer Länge von knapp 9 Kilometer ist sie eine der längsten Lavaröhren der Welt. Sie zählt zum UNESCO-Weltnaturerbe. Eine Treppe führt hinunter zum Zugang in diese Unterwelt. Es gibt sogar Leben in der Dunkelheit. Neben der Chichu-Höhlenspinne leben 30.000 langschwingende Fledermäuse hier. Zurückgekehrt ins Tageslicht bewundere ich im Kassenbereich die Keramikschalen mit verschiedenfarbigem Zierkohl, angelegt wie Blumenschalen bei uns. Es zeigt die Wertschätzung dieses Gemüses in Korea. Mehr über die Einwohner erfahre ich dann am Nachmittag im Jeju Folk Village Museum. Es werden Tanzvorführungen geboten. Weiß gekleidete Frauen und Männer mit roten und gelben Hüftschals tanzen und musizieren mit Trommeln, Tamburinen, kleinen Gongs und Cellen. Das Volkskundedorf besteht aus strohgedeckten Häusern und Höfen mit Mauern aus Lavastein. Auf dem Heimweg komme ich am Stadion von Seok Wipsi vorbei, das für die Fußball-Weltmeisterschaften 2002 in Korea und Japan erbaut wurde und in dem 2 Vorrundenspiele und das Achtelfinale Deutschland-Paraguay ausgetragen wurden. Markant ist die sichelförmige Dachkonstruktion. Haen Cheo, die Taucherinnen von Jeju. 9. Tag. Mein Highlight des Aufenthalts auf der Vulkaninsel ist die heutige Begegnung mit den Taucherinnen von Jeju und ihrer Geschichte. Dazu fahre ich zunächst in das Museum an der Ostküste. Die Haen Jeo tauchen ohne Sauerstoff ungefähr 2 Minuten in bis etwa 10 Meter Tiefe, um Meeresfrüchte zu sammeln. Im Saal 1 wird das Modell eines traditionellen Fischerdorfs gezeigt. Vor der Siedlung aus strohgedeckten Häusern wurde im Meer ein halbkreisförmiger Wall aus Lavasteinen errichtet, um Fische zu fangen. Am Kai stehen 2 Türme, von einem wird bei Tauchgängen in der Nacht das Meer ausgeleuchtet und der andere Turm soll böse Mächte bannen. An einem Feuerplatz konnten sich die Frauen nach getaner Arbeit aufwärmen. Im Saal 2 sind Arbeitsutensilien der Taucherinnen ausgestellt. Im Saal 3 wird auch das Leben der Ehemänner der Taucherinnen gezeigt, die in Fischerbooten aufs Meer gefahren sind, um Fische zu fangen. Auch die Taucherinnen sind aufs Meer hinausgefahren und haben vor den Küsten der koreanischen Halbinsel getaucht, sind über das Gelbe Meer bis China und übers Japanische Meer zu den Inseln des Kaiserreichs und bis Russland vorgedrungen. Die alten Lieder der Frauen werden eingespielt. Im Saal 4 wird das Leben der Taucherinnen kindgerecht aufbereitet. Ganz im Osten in Seongsanpu, dem Hafen am burgartigen Berg, konnte ich den Taucherinnen bei der Arbeit zusehen. Sie tauchen in Neoprenanzügen und mit Flossen und haben altmodische Taucherbrillen auf. An einem Gürtel hängt ein Netz zum Einsammeln der Tintenfische, Seeigel, Seeschnecken, Muscheln und Austern. Die Frauen sind meist schon älter und es fehlt an Nachwuchs. Keine junge Frau möchte diesen schweren Beruf nachgehen und so wird diese alte Tradition wohl aussterben. Der Sonnenaufgangsberg im Südosten. Fehlt mir noch der Aufstieg zum Seongsan Iljulbong, dem burgähnlichen Sonnenaufgangsberg, dem 3. UNESCO-Weltnaturerbe der Insel. Er ist einer der 360 Nebenvulkane und Vulkanschlote der Insel. Schüler und Schülerinnen einer Schulfahrt stellen sich auf einer breiten Wiese zum Foto bereit. Dahinter beginnt der Treppenweg hinauf zum Krater. Der Gombawi-Felsen auf halbem Weg ist ein beliebtes Fotomotiv. Während der Verschnaufpausen lasse ich den Blick über die wunderbare Landschaft auf das Meer schweifen. Oben gibt es eine hölzerne Plattform, die einen Blick in den Schlund des Vulkans ermöglicht. Auf dem Weg zurück ins Hotel nehme ich die südliche Küstenstraße. Am Strand sind Tintenfische an einer Leine zum Trocknen aufgehängt. Die enge, kurvenreiche Straße ist mit niedrigen Steinmauern begrenzt. Steinmännchen sind an den Weggabelungen aufgeschichtet und eine kleine Pagode mit einer großen Glocke im Inneren bildet den Mittelpunkt einer kleinen Siedlung. Auf einem bewaldeten Fußweg wandere ich zu einem Wasserfall, der sich von den Klippen in ein Becken mit klarem Wasser ergießt. 10. Tag. Nach einem ausführlichen Frühstück in Chung Mun fahre ich über die gut ausgebaute Straße entlang der Westküste zum Flughafen im Norden der Insel zurück. Ich gebe meinen Mietwagen ab und fliege zurück nach Seoul Gimpo. Dann nehme ich die Schnellbahn zum internationalen Flughafen, der auf einer Insel im Gelben Meer vor der Stadt Incheon liegt. Der Hotel-Shuttle des Queen Airport Hotels bringt mich in mein Quartier. Gegenüber des Hotels esse ich in einem netten Restaurant zu Abend. 11. Tag. Mein Lufthansa-Flug nach München hebt pünktlich um 13.15 Uhr ab und landet um 17.10 Uhr noch am selben Nachmittag, Ortszeit, in München. Hören Sie auch den Podcast über den ersten Teil meiner Reise, Seoul, hip und traditionell. Diese Reise fand im März 2010 statt. Ich reiste allein. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.